SWR 2 Glauben.
Wenn ich ein Spiel spiele, dann bin ich auch voll dabei. Dann ist das Spiel, und wenn es jetzt ein Brettspiel ist, der viereckige Karton auf dem Tisch, der mich dann absolut fesselt und wo ich dann nicht mehr rechts und links gucken kann. Da kann auch mein Kuchen im Backofen verbrennen, das ist mir auch schon passiert.
Lydia, Freizeitspielerin und Mutter von zwei Kindern.
Wenn wir mit der ganzen Familie gespielt haben, das sind ja dann 8 Mann gewesen, dann kamen dafür eigentlich nur Würfelspiele in Frage, weil bei den Kartenspielen war sonst die Anzahl zu gering und bei Brettspielen konnten nicht alle mitmachen. Vielleicht ein Grund, warum wir sehr viele Würfelspiele immer gespielt haben.
Gerhard, Freizeitspieler und Bruder von 5 Geschwistern.
Wir saßen dann um den Tisch herum und man musste warten, bis man dran kam. Und also das ging ziemlich hoch her dann schon mal. Und vor allem, was dabei immer Spaß gemacht hat, das ist ja nicht nur das Würfeln an sich und die Würfelergebnisse, sondern das sind eben die Kommentare und Bemerkungen, die dann so zwischen den Spielern gemacht werden. Das heizt das ja manchmal ein bisschen noch an.
Himmlisches Vergnügen oder heiliger Ernst? Vom Sinn des Spielens. Ein Feature von Stefanie Pütz.
Das Spiel ist ein Faszinosum. Es erzeugt einen Sog, dem sich kaum jemand entziehen kann. Seine besonderen Kennzeichen? Es ist freies Tun ohne Zweck und lebt vom Zauber des Unbestimmten. Als Oase des Glücks bezeichnete der Philosoph Eugen Fink das Spiel. Der Dichter Friedrich Schiller drückte es so aus: Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.
Das sind Momente der absoluten Versenkung.
Michael Obermeier, Erziehungswissenschaftler.
Die sind erholsam, die sind auch zufriedenstellend. Jeder, der das erlebt, und ich wünsche jedem, dass er das häufig, jeden Tag, vielfach erlebt, wird mir beipflichten, dass das Momente der Gesundheit, der Ganzheitlichkeit sind, wo man in der Gegenwart ist, im Hier und Jetzt, weder nach hinten verworfen, weder nach vorne denkt, sondern man geht im Augenblick auf, und das ist Menschsein.
Wenn ich an diese Spiele mit meinem Großvater denke, gerade Mensch, ärgere dich nicht. Ich habe bis heute im Ohr, wenn der eine 6 gewürfelt hatte, hat er eine ganz bestimmte Tonlage gehabt, wie er das ausgerufen hat. 6. Und das höre ich bis heute noch, wenn ich an den denke.
Im Spiel tasten wir uns wagemutig an Dinge heran, vor denen wir uns im richtigen Leben fürchten. Wir setzen alles auf eine Karte und hoffen auf das große Glück. Oder wir taktieren, manipulieren und täuschen die anderen. Häufig, so geben die Regeln es vor, geht es um alles oder nichts, um Leben oder Tod. Der Kartenspieler, der am Schluss den schwarzen Peter in der Hand hält, wird mit der Farbe des Todes gekennzeichnet. Er bekommt einen schwarzen Punkt ins Gesicht gemalt. Doch der Tod ist nur von kurzer Dauer. In der nächsten Runde steigt der Verlierer quicklebendig wieder ein. Ähnlich ist es beim Mensch, ärgere dich nicht. Wer hier aus der Lebensbahn geworfen wird, kann immer wieder von vorn anfangen, sein Glück erneut versuchen. Ein endgültiges Aus gibt es im Spiel nicht. Raum und Zeit verlieren ihre Bedeutung.
Sodass dann nur noch der Ehrgeiz des Gewinnens gilt oder die Spannung des jetzigen Momentes, also eine ganz reale Gegenwart, wo man die Vergangenheit vergisst und auch den Blick auf die Zukunft.
Susanne Wolf, evangelische Pfarrerin.
Und das würde ich als theologische Qualität bezeichnen, als eine Form der Ewigkeit. Nicht im Sinne von einem ewig weiterlaufenden Zeitspektrum, sondern von einer Ewigkeit, die quer steht zu unserer Zeit. Das ist der theologische Charakter davon, den ich Vorgriff auf den Himmel nenne.
In der Antike wurde dem Spiel immer ein transzendentes Ziel zugeschrieben. So soll der griechische Gott Hermes das Würfelspiel und damit das Spiel an sich erfunden haben. Die Olympischen Spiele wurden zu Ehren göttlicher Helden veranstaltet, waren also in erster Linie religiöse Feste. In den Spielstätten verbanden sich Sport und Kult, Weihehandlung und Wettstreit. Vom Philosophen Platon ist der Ausspruch überliefert, die Götter sind die Freunde der Kampfspiele.
Also in dieser frühen Phase war mein Lieblingsspiel eigentlich dieses Schaf und Wolf. Das war so ein Spiel, wo man die Figuren rücken musste in einer Art und Weise, dass dann der Gegner die dann nicht wegschlagen konnte. Und das habe ich in sehr angenehmer Erinnerung mit meinem Großvater. Wenn der dann mir eine Figur weggenommen hat, hat er immer gelacht und ich habe mich geärgert. Und wenn ich dann mal gewonnen habe gegen ihn, dann war ich wahnsinnig stolz.
Bis heute werden Wettkampfspiele mit religiöser Inbrunst ausgetragen. Nicht nur in Sportstätten, sondern auch in Fernsehshows, wo Kandidaten gegeneinander antreten und sich von einer Jury oder vom Publikum bewerten lassen. Hier verdichtet sich in einem Spektakel, was einen Grundzug unserer Gesellschaft ausmacht. Ob in der Schule, im Arbeitsleben, im Wahlkampf oder auf dem Heiratsmarkt, der Wettstreit zwischen Menschen findet überall statt. Im Spiel lässt er sich gefahrlos trainieren. Wer erreicht als erstes das Ziel? Wer kann mit dem größten Wissen auftrumpfen? Wer häuft die dicksten Reichtümer an? Wer entwickelt die beste Strategie, die anderen auszustechen?
Ich habe früher sehr gerne Schiffe versenken gespielt.
Birgit, ehemalige Freizeitspielerin, Schiffe versenken, Mensch ärger dich nicht, Mau Mau, Skat.
Als ich auf dem Gymnasium war, da haben wir jeden Tag Skat gekloppt. Ne? Also wie die Blöden haben wir Skat gespielt und ich war auch richtig gut. Ne? Also das hat mir Spaß gemacht, so die Karten darunter so klack, 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 klack. Ne? Doch früher habe ich öfters gespielt als jetzt.
Man versucht natürlich besser als andere zu sein. Anthropologisch sind wir Wesen der Anerkennung und indem wir besser als andere sind, gewinnen wir Anerkennung und dadurch auch einen Zuwachs an Identität, an sozialer Stärke, an Selbstbewusstsein und das ist häufig auch der Antrieb, diese Spiele zu spielen. Deshalb ist es auch im höheren Alter immer wichtiger, Menschen im Altenheim beispielsweise oder auch in Krankenhäusern, die jetzt diesen gesellschaftlichen Anerkennungsmechanismen nicht mehr zur Verfügung stehen, durch berufliche Anerkennungsmuster und so weiter, können sich im Spiel ihre Anerkennung holen, können sich sinnvoll betätigen, sie leisten etwas, was wieder zu Persönlichkeitszuwachs führen kann und auch Sinn stiftet.
Spiel als solcher ist auch ein Begriff in der Bibel.
Die Pfarrerin Susanne Wolf.
Im Alten Testament sehr verbunden mit Spontanität, Ekstase, Übermut, also sehr ausbrechend aus dem Alltag, bewusstseinserweiternd, in dieser Form gebraucht. Im Neuen Testament gibt es kein richtiges Wort für Spielen, kein Verb, sondern das Wort, was benutzt wird im Griechischen Paideia, heißt zum Kind gehörend. Und da passt es ganz schön, dass Jesus im Matthäusevangelium sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so kommt ihr nicht ins Himmelreich.
Das Kind ruht aus vom Spielen. Am Fenster rauscht die Nacht. Die Engel Gottes im Kühlen getreulich halten Wacht. Am Bettlein still sie stehen. Der Morgen graut noch kaum. Sie küssen's, eh sie gehen. Das Kindlein lacht im Traum. Josef von Eichendorff, Gottes Segen.
Kleine Kinder spielen jeden Tag, von morgens bis abends. Für sie ist das Spiel überlebenswichtig, sagt der Pädagoge Michael Obermeier. Denn sie seien noch nicht kompetent und nicht mächtig genug, um all das zu tun, was sie gerne möchten.
Ein Kind will Auto fahren, ein Kind will tun, was es will, es darf es aber nicht. Deshalb muss es sich die eigene Welt schaffen, um das machen zu können. Deshalb sitzt es auch in einer Schachtel und fährt Auto beispielsweise. Was heißt, wir können durch das Spiel eine gewisse Frustrationstoleranz aufbauen und auch einen Aufschub von Bedürfnissen und Wünschen. Deshalb ist das Spiel ein ganz wichtiges Element im Erlernen dieser psychischen und emotionalen Fähigkeiten. Im Spiel, im Partnerspiel und dann auch in Regel Sozialspielen mit mehreren Personen erlernen wir ja auch soziale Werte wie Fairness, Kooperation, kooperative Konfliktlösung, Mitfühlen, all diese weichen, wichtigen Elemente. Insofern würde ich sagen, Spiel ist eine Form des aktiven Lernens.
Spielen fördert die geistige und körperliche Beweglichkeit. Es stärkt die Konzentrationsfähigkeit und Gedächtnisleistung. Bei Strategiespielen wie dem Schach kommt es auf logisches Denken an und darauf, sich in andere hineinzuversetzen, um ihre Spielzüge vorhersehen zu können. Auch Faktenwissen lässt sich auf spielerische Weise vermitteln. Aber das sind eher Nebenwirkungen, sagt der Pädagoge Michael Obermeier.
Das Spiel ist Selbstzweck, also der Prozess ist wichtig und nicht das Ergebnis. Wichtig hierbei ist ein sogenanntes Flow-Erlebnis. Das Kind, aber auch der Erwachsene, sucht sich dieses Spiel derart, dass seine Leistungsfähigkeit mit der Leistungsanforderung harmoniert, dass es sozusagen weder unter- noch überfordert wird, dass es ein glatter, flüssiger Handlungsablauf sein kann, dass sich die Zeitperspektive auflöst und dass man die Distanz, die man zu einer Tätigkeit hat, dass sich die auch auflöst, dass man zur Tätigkeit selbst wird, man verschmilzt mit dieser Tätigkeit.
Was ich regelmäßig mache, ist Kartenspiele. Ich spiele Doppelkopf. Ich habe jetzt eine Doppelkopfrunde, mit der bin ich über 10 Jahre zusammen. Wir treffen uns so alle 4 bis 6 Wochen zu einem Termin, immer Reihe um, mit 6 Leuten und verbringen dann den Abend bei Doppelkopfspielen.
Sagt Gerhard. Lydia spielt ebenfalls Doppelkopf mit Freunden.
Wir treffen uns einmal in der Woche, um dann den ganzen Abend zu zocken. Aber ich habe zu Hause auch eine breite Auswahl an Brettspielen und an Würfeln und an Kartenspielen. Da gibt es von einem amerikanischen Spieleverlag eine Serie. Das sind so Railway-Spiele. Da muss man halt eigene Zugstrecken bauen und Waren von A nach B befördern und bekommt dafür Geld. Und das sind so Sachen, die spiele ich auch sehr, sehr gerne.
Eine Gruppe Erwachsener sitzt stundenlang um ein Spielbrett herum. Selbstvergessen schieben sie Figuren hin und her, bauen Wege, sammeln Punkte oder Spielgeld. Für manch einen eine kuriose, ja lächerliche Vorstellung. Rein vernunftgesteuerte Menschen gestehen allenfalls Kindern ein solches Verhalten zu. Dabei haben seit jeher auch Erwachsene den Drang zu spielen.
Es wird immer noch gespielt, selbst zu Silvester oder zu Weihnachten. Ein Spiel kriegen wir immer irgendwie hin, auch wenn der Rest des Abends einfach nur geklönt wird.
Gar nicht. Nee, das ist nichts für mich. Also Spielabende, ein bisschen vergeudete Zeit, ja, irgendwie dieses Sitzen die ganze Zeit, das ist mir irgendwie zu statisch, das Ganze, zu statisch, ne? Und zu genau, also diese Regeln, okay, man muss halt die Regeln befolgen, natürlich, aber irgendwie ist, och, nee, dann möchte ich meine Zeit anders dann verbringen. Also wenn ich Freunde habe, dann mache ich Dia-Abende oder wir machen eine Kochrunde, eine nette, aber so Spieleabende ist so nicht meins.
Am Doppelkopf, finde ich, ist auch das Schöne, dass es ein kommunikatives Spiel ist, wobei das reine Spiel ist ja so, man darf nicht sagen, was für Karten man hat, aber man kann schon durch die Auswahl dessen, was man ausspielt, versuchen, seinen Mitspielern zu signalisieren, ob man mit jemandem zusammenspielt oder nicht. Das ist ja das Entscheidende beim Doppelkopf, dass man herausbekommt, mit wem spielt man zusammen und dann eben versucht, möglichst viele Punkte zu bekommen. Und dann ist natürlich besonders wichtig, das Ganze drumherum um diesen Spielabend. Das ist ja nicht nur die Zockerei, sondern man unterhält sich so, man macht eine Pause, es gibt was zu essen, gibt immer was zu lachen viel, sodass das einfach mehr ist als nur miteinander spielen.
Also Spiel ist immer mit Ernst verbunden. Spiel gibt es gar nicht ohne Ernst. Platon sagt, Mensch, spiele, damit du zu Ernstestem fähig bist. Das heißt für Platon zur Heiterkeit und zur Bildung. Also im Spiel ist der Ernst immer dabei.
Zum Spiel mit meinem Großvater fällt mir noch eine schöne Geschichte ein. Und zwar, Mensch, ärgere dich nicht, war das. Habe ich häufig mit meinem Großvater, meiner Großmutter gespielt, wenn ich da zu Besuch war. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass mein Großvater bescheißt. Dass er schon mal so den Würfel verdreht hat oder eine Figur verschoben hat. Und ich weiß noch, ich habe nichts gesagt. Und es gab dann irgendwann so ein Einverständnis zwischen mir und meiner Großmutter, die das wohl auch wusste. Dann haben wir uns nur noch angeschaut und haben es geschehen lassen. Und meistens hat mein Großvater dann auch gewonnen.
Unsere Gefühle beim Spielen sind immer ambivalent. Einerseits erleben wir eine enorme Freiheit. Wir lösen uns aus allen Beziehungen, Verpflichtungen und Hierarchien, die sonst unseren Alltag prägen. Familienmitglieder, Freunde und Arbeitskollegen, alle sind den Spielregeln unterworfen und begegnen sich auf derselben Ebene. So kann es dem Spieler ein himmlisches Vergnügen bereiten, jemandem ein Schnippchen zu schlagen oder ungewohnte Allianzen zu bilden. Doch trotz dieser Alltagsferne geht es uns nah, was sich im Spiel ereignet, sagt die Pfarrerin Susanne Wolf.
Wir haben ja Spielregeln, an die es sich zu halten gilt oder auch nicht, die man auch durchbrechen kann. Und wir haben eine Dimension des Spiels, wo sehr deutlich wird, dass da was auf dem Spiel steht. Und dem zugrunde liegt natürlich die Einsicht, dass Spiel sehr viel mit Religion und auch mit Theologie zu tun hat. Dass wir, wenn wir spielen, auch an ganz immanente, ganz existenzielle Bereiche unseres Lebens hineingeraten, bis hin zum Tod.
Himmel und Hölle heißt zum Beispiel ein bekanntes Straßenspiel von Kindern. Auf den ersten Blick geht es nur darum, auf einem Bein einem Wurfstein hinterher zu hüpfen, ohne die Linie des Spielfeldes zu betreten. Doch das Ganze lässt sich auch symbolisch deuten. Bevor das Kind loshüpfen darf, muss es einen Stein werfen, sich sozusagen ein Lebensziel setzen. Dieses Ziel lässt sich nicht in einem Sprung erreichen, sondern erfordert viele kleine und sorgsam gesetzte Schritte. Das Hüpfen auf einem Bein symbolisiert die Unwägbarkeiten des Lebens. Man kann aus dem Gleichgewicht geraten und verbotene Grenzen übertreten. Und wer es in das obere Feld, den Himmel schafft, darf sich ausruhen.
Und ich finde, Spiel ist eine ganz tolle Art, um Kindern etwas beizubringen, ohne dass sie es merken oder ohne dass ich als Elternteil mit einem mahnenden Finger da stehe, du musst jetzt aber teamfähig sein oder du musst auch mal verlieren können oder jetzt nimm doch mal Rücksicht auf die Kleineren. Es gibt Regeln beim Spiel, genauso wie zu Hause. Und genauso wie das beim Spiel ist, ist es auch zu Hause, dass die Regeln befolgt werden müssen, sonst funktioniert das Ganze nicht mehr. Und bei einem Spiel macht es den Kindern Spaß. Und wenn die dann einmal drauf haben, dass es Regeln gibt und dass man sich dran halten muss, dann lässt sich das auch prima auf das Alltagsleben übertragen. Abends geht man ins Bett, nachdem man sich die Zähne geputzt hat. Da gibt's nichts zu diskutieren, das ist so.
Deshalb erlernen wir durch diese Regelspiele in einem kleinen Kontext das Regelsystem unserer Gesellschaft kennen. Wie das alles funktionieren kann, wie sich die Menschen in ihren Rollen auf andere Menschen einstellen und somit ein planbares, funktionierendes gesellschaftliches Leben ermöglicht wird. Im Spiel wird es von klein auf sukzessive weiter differenziert, pluralisiert und erweitert, sodass wir ein Verständnis von gesellschaftlichen Zusammenhängen erlernen. Dass es ein koordinierbares Regelwerk ist und nicht nur ein chaotisches Zusammenfallen von menschlichen Verhaltensweisen, die nicht plan- und vorhersehbar sind.
Ein Spiel ohne Regeln, das führt häufig einfach zu Konflikten. Also bei uns in der Doppelkopfrunde ist es so, wir führen seit Jahren durchgängig ein Buch, wo die Ergebnisse reingeschrieben werden. Und auf der letzten Seite, da sind dann die Vereinbarungen notiert, die wir im Laufe der Jahre getroffen haben, wie wir in welcher Situation uns wie verhalten.
Und dennoch, selbst ein perfektes Regelwerk kann nicht verhindern, dass Menschen sich beim Spielen in die Haare kriegen.
Also jetzt in unserer Doppelkopfrunde gibt es immer wieder Leute, die können gut miteinander oder auch nicht. Und immer wieder hatten wir die Situation, wo dann nach dem Spiel, meistens nach einem verlorenen Spiel, dann zwei eigentliche Partner anfangen zu streiten, wer an welcher Stelle welchen Fehler gemacht hätte. Und wenn man da nicht aufpasst, kann das ganz schnell eskalieren. Musik.
Man kann die Menschen auch sehr gut kennenlernen über Spiele. Man merkt das ja schon beim Spielen. Ist das eher so ein strategischer Typ, der drüber nachdenkt? Oder einer, der sagt, okay, ich gehe sehr gerne Risiken ein. Anderer ist eigentlich lieber jemand, der so auf der sicheren Seite ist und seine Chefin ins Trockene bringt. Dann gibt es dann so Einzelkämpfer oder eher so Teamplayer. Ich finde, während eines Spiels kann man das alles gut rausfinden. Sag mir, was für ein Spiel du spielst und ich sag dir, wer du bist, ne?
Also, dass ich die Leute auch anders kennenlernen kann, das interessiert mich nicht. Also, warum soll ich sie anders kennenlernen wollen? Klar, jeder hat verschiedene Gesichter, aber ich muss ja nicht unbedingt die anderen Gesichter noch kennenlernen, weil ich glaube, so gut sind die nicht. Also, mein Vater zum Beispiel, der kann nicht verlieren und so. Und der ist da sehr genau und mir ist das zu genau dann. Also, wenn ich spiele, dann lache ich und dann ist mir auch egal, ob ich gewinne oder verliere. Also, das ist mir ganz egal dann so.
Es ist wie im richtigen Leben. Beim Spielen prallen die unterschiedlichsten Menschen aufeinander. Jeder und jede hat eine eigene Art zu denken, ist mehr oder weniger ehrgeizig, nimmt die Dinge ernst oder auf die leichte Schulter, was manchmal erst zum Vorschein kommt, wenn man zusammenspielt. Darüber hinaus verraten Spiele etwas über die Kultur, in der sie entstehen. Bei uns sind Wettkampfspiele besonders beliebt. Kein Wunder, meint der Erziehungswissenschaftler Michael Obermeier.
Das hat natürlich was mit unserer Leistungsgesellschaft zu tun, denn diese Regelspiele, die in unserem hochindustrialisierten Kulturkreis praktiziert werden, sind häufig Spiele mit exklusivem Charakter. Das heißt, es gibt Gewinner und Verlierer. Es gäbe aber auch integrative Spiele. Naturvölker beispielsweise haben einen anderen Habitus. Das sind diese Exklusionsspiele weniger. Hier geht es zum Beispiel um Jagdspiele, dass eine Gruppe gemeinsam ein Ziel erreicht.
Was auffällig ist, in letzter Zeit entstehen immer mehr Spielegruppen für Erwachsene. In fast jeder Stadt findet man entsprechende Termine in den Veranstaltungskalendern. Die Spielenden genießen die lebendige Gemeinschaft, das Abtauchen in eine andere Welt und das Vergnügen an Materialien, die man anfassen kann. Außerdem kann man beim Spieletreff immer wieder neue Leute kennenlernen. Wer lieber im Vertrauten bleibt, spielt mit Menschen, die auch sonst Anteil an seinem Schicksal nehmen, mit Freunden oder Familie. In Gerhards Familie ist es bis heute so, wenn die Geschwister die Mutter besuchen, kommt häufig ein Spiel auf den Tisch.
Also Spielen ist, trotz ihrer jetzt zunehmenden Demenz, ist etwas, was bis heute eigentlich klappt. Das sind so diese alten Spiele, die wir früher in der Familie immer gespielt haben. Dieses Knobeln, es ist Kartenspiel Elva raus und es ist Mensch, ärger dich nicht. Diese Spiele müssen wir ihr immer am Anfang, wenn wir damit anfangen, nochmal erklären. Aber dann ist das Wissen wieder da und dann funktioniert das und dann hat sie ihren Spaß dran. Und also das ist etwas, worüber wir sie noch gut erreichen können.
Ist Spielen womöglich ein Wundermittel? Vielleicht könnte man es so ausdrücken. Der Erziehungswissenschaftler Michael Obermeier meint, das Spiel ist ein Faden ins Unsichtbare, zu einer tiefen Sinnstruktur, nach der sich alle Menschen sehnen. Und deshalb ist das Spiel viel mehr als nur ein Mittel gegen Langeweile.
Wer spielt, der bemerkt natürlich, dass es ja nicht Zeit totschlagen ist, sondern dass es streckenweise sehr mühsam ist, dass es anstrengend ist, aber dass es Sinn macht. Es ist eine teilweise nicht verbalisierbare Empfindung von Glück, von Ausgefülltsein, von sinnstiftender Tätigkeit, von Kooperation, von sozialer Integration, von Spüren der Ganzheitlichkeit. Man ist körperlich, geistig, emotional bei der Sache. Das erfüllt.
Meistens gehe ich mit einem Gefühl der Zufriedenheit heraus. Das ist ja dann so ein paar Stunden gewesen, die wir gespielt haben. Man ist dann auch müde, der Tag ist abgeschlossen. Es ist rundum so ein positives Gefühl, wenn nichts vorgefallen ist, wenn kein Streit aufgekommen ist. Und dann gehört ja mit zum Ritus das Verabschieden sich und auf den Weg machen. Und das ist dann auch nochmal ein ganz positiver Moment, wenn man weiß, man geht in Freude und in Frieden auseinander. Da 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 da